ARD.
Wir befragten rund 600 bis 800 Erwachsene, wer war die beste Lehrkraft, die sie je hatten und warum. Und bei der Auswertung fanden wir zwei zentrale Faktoren. Erstens, diese Lehrkraft hat ihre Leidenschaft an dich übertragen. Und oder diese Lehrkraft hat etwas in dir gesehen, das du selbst nicht gesehen hast. Mit anderen Worten, Leidenschaft und Erwartungen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Was wäre, wenn wir endlich wüssten, was im Unterricht wirklich funktioniert und was zwar gut gemeint ist, aber eigentlich wirkungslos? John Hattie ist der Bildungsforscher, der genau diese Fragen beantwortet. In der neuesten Version seiner Studie analysierte er über 2100 Meta-Analysen und die Ergebnisse von 130.000 Studien mit hunderten Millionen SchülerInnen und machte Lernen damit sichtbar und messbar. Sein Fazit: Den großen Einfluss auf den Lernerfolg hat nicht die Technik, sondern die Lehrkraft, mit einem klaren Fokus auf Feedback, Klarheit und echte Lehrer-Schüler-Beziehung. Übrigens, am 22. September von 18 bis 20 Uhr werden John Hattie und ich live auf der Bühne in der Harmonie Heilbronn sprechen. Wenn Sie dabei sein möchten, können Sie noch Tickets bekommen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Lieber John, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Es ist großartig, mit dir zu sprechen, Bob. Und ich freue mich schon sehr darauf, dich und andere bald persönlich zu treffen.
Das wird toll. John, du bist einer der bekanntesten Bildungsforscher weltweit. Dennoch kennen manche Menschen deine Arbeit vielleicht nicht. Kannst du erklären, was du genau machst und wie es hilft, das Lernen im Klassenzimmer zu verbessern?
Ja, Bob. Mein Interesse war es zu verstehen, warum mir in der Bildung eigentlich jede Person, die ich traf, ganz genau sagen konnte, wie man deine Frage beantwortet. Also, wie man das Lernen verbessert. Alle hatten eine Antwort und sie setzten sie auch alle um. Das war faszinierend, egal ob LehrerInnen oder AkademikerInnen. Also dachte ich, vielleicht gibt es einen besseren Weg. Vielleicht sollten wir weniger fragen, was macht den Unterschied, und stattdessen, welche relativen Effekte haben die verschiedenen Dinge, die wir mit SchülerInnen tun? Etwa zur gleichen Zeit in meiner Karriere erfand Jean Glass das Verfahren der Meta-Analyse. Eine einfache statistische Methode, um Studien auszuwerten. Wie groß ist der Effekt? Klein, mittel oder groß? Ich begann, Meta-Analysen zu sammeln. Dadurch konnte ich die Frage nach den relativen Effekten stellen. Das, was mich am meisten erstaunte: 95-97% aller Maßnahmen, die wir bei SchülerInnen einsetzen, verbessern deren Lernen. Kein Wunder, dass jede Lehrkraft, jede PolitikerIn, jede Mutter und jeder Vater glaubt, genau zu wissen, was wirkt. Sie haben ja alle recht. Aber wenn man die Messlatte höher legt und fragt, welche dieser Effekte liegen über dem Durchschnitt und welche darunter, dann wird es spannend. Und genau das versuche ich seit vielen Jahren. Eine Geschichte zu erzählen über die wirklich entscheidenden Faktoren im Vergleich zu den weniger entscheidenden.
Wir werden uns gleich diese Faktoren anschauen. Aber bevor wir das tun, gibt es gerade etwas, an dem du aktuell besonders arbeitest, worauf du dich konzentrierst?
Ja, ständig versuche ich, noch tiefer zu verstehen, was wirklich den Unterschied macht. In den letzten Jahren habe ich mit meiner Kollegin Claire Syrer aus Augsburg zusammengearbeitet. Wir haben untersucht, wie LehrerInnen und PädagogInnen denken. Unsere These: Es ist weniger entscheidend, was sie tun, sondern was sie über ihr Tun denken. Daraus entstand das Konzept des evaluativen Denkens. Wie treffen Menschen Werturteile in ihrem Denken? Das führt mich, Bob, zu meinem aktuellen Projekt, dem Selbstkonzept von LehrerInnen. Mich überrascht, wie wenig dazu geforscht wurde. Es gibt viele Studien zur Selbstwirksamkeit, aber kaum dazu, wie Lehrkräfte sich als Lehrkräfte sehen, was ihre Motivation ist, ihre Überzeugungen, ihre Eigenschaften. Das ist gerade mein großes Forschungsprojekt.
Okay, da musst du mir mehr erzählen. Normalerweise sagt man ja zum Beispiel in Filmkursen Show, don't tell. Man kann mir alles Mögliche erzählen, aber im Handeln zeigt sich, was wirklich zählt. Du drehst das jetzt um, oder? Warum ist es wichtiger, was Lehrkräfte denken, als was sie tatsächlich tun?
Weil man zwei LehrerInnen haben kann, die exakt dasselbe tun, gleiche Methoden, gleiche Unterrichtspläne, gleiche Materialien, aber die Wirkung ist völlig unterschiedlich. Die eine Person erzielt großartige Ergebnisse, die andere nicht. Es liegt also weniger am Tun selbst, sondern an den Urteilen, die Lehrkräfte dabei treffen. Eine einfache Erklärung für effektive Lehrkräfte lautet: Sie sind neugierig. Bob, ich will wissen, was du gerade denkst. Ich will wissen, was du getan hast, wie du deine Arbeit verstehst. Zeig es mir. Denke laut. Lehrkräfte, die in die Köpfe ihrer Schüler schauen wollen, die verstehen wollen, wie es ist, Schüler zu sein, das sind die, die den größten Einfluss haben. Lehrkräfte hingegen, die distanziert sagen, Bob, das war nicht gut genug, mach es nochmal, die sind natürlich weniger wirksam. Der entscheidende Unterschied, die einen wollen verstehen, was Lernen bedeutet, die anderen nicht.
Das ist interessant.
Ein spannender Punkt ist auch, wenn man Lehrkräfte nach ihrem Konzept des Lehrens fragt, können sie stundenlang reden. Fragt man sie hingegen nach ihrer Theorie des Lernens, wird es oft still. Dabei ist genau das der Unterschied.
Ja, absolut. Ich habe in meinem letzten Buch sogar argumentiert, dass wir uns kaum auf das Lernen konzentrieren. Lehren und Lernen sind meistens zwei verschiedene Dinge. Aber eigentlich knüpft das genau an deine Visible Learning Theorie an, oder? Effektive Lehrkräfte wollen wirklich verstehen, was bei ihren SchülerInnen passiert und wie sie das Lernen fördern können. Die anderen sagen eher, na gut, hat nicht geklappt, probier's nochmal. Und bleiben wirkungslos.
Genau. Interessanterweise taucht in Lehramtsstudiengängen über Fortbildung das Konzept Lernen kaum auf. Dabei wollen SchülerInnen jeden Tag wissen, wie hast du das gemacht? Das interessiert sie brennend. Natürlich gibt es viele großartige Lehrkräfte, die sowohl eine Theorie des Lehrens als auch des Lernens haben. Aber ich wünsche mir mehr davon.
Eigentlich wollte ich dich das später fragen, aber jetzt passt es gerade. Warum gibt es so wenige LernexpertInnen? Wir leben in einer Welt, in der die Fähigkeit zu lernen entscheidend ist, auch nach der Schule. Ohne Lernfähigkeit und Neugier kann man vieles auslagern, etwa an KI. Aber wirkliches Interesse fehlt dann. Deine Theorie ist ja inzwischen 15 Jahre alt. Warum haben wir immer noch nicht mehr ExpertInnen fürs Lernen?
Das liegt daran, dass Unterrichten eine sehr einsame Tätigkeit ist. Oft ist man die einzige erwachsene Person im Raum. Da ist es einfacher, als Lehrkraft aufzuführen. Ich sag dir, wie es geht, erklär dir den Hintergrund und du schaust mir zu und machst es nach. Daran ist ja auch grundsätzlich nichts falsch. Aber was, wenn du es beim ersten Mal nicht verstehst? Für viele SchülerInnen ist das die einzige Chance. Dabei brauchen wir alle, egal wie begabt, 5 bis 7 Gelegenheiten, um etwas wirklich zu lernen. Wenn man nur eine bekommt, hat man kaum eine Chance. Aus der Sicht der Lernenden braucht es mehrere Gelegenheiten zum Üben und ein sicheres Umfeld, in dem Nichtwissen erlaubt ist. Ich bin hier, um das zu lernen, was ich noch nicht kann. Und Unterstützung, wie man Hilfe der MitschülerInnen oder Lehrkräfte sucht. Und hier kommt der zentrale Punkt, gerade im Zeitalter der KI. Lernende müssen Qualitätsurteile fällen können. Ist das gut genug? Richtig oder falsch? Was mache ich als nächstes? Das sind die eigentlichen Fähigkeiten des Lernens. Wenn man sehen will, wie das geht, sollte man 4- oder 5-Jährige beobachten. Die können das großartig. Aber sobald sie in die Schule kommen, sagt man ihnen, so läuft das hier. Sei vorbereitet, sitz still, hör mir zu. Manche Kinder mögen das, gerade die überdurchschnittlich Begabten. Aber wirklich gute Lernende sind die Neugierigen, die wissen wollen, warum und wie etwas passiert. Diese Haltung belohnen wir zu wenig. Ein weiteres Beispiel, Teenager beim Gaming. Dort ist es völlig okay zu scheitern. Sie arbeiten mit anderen zusammen, suchen aktiv Hilfe, haben unzählige Lerngelegenheiten und leben für Feedback.
Ich will nicht über Wirksamkeit sprechen, ohne kurz darauf einzugehen, was das eigentlich bedeutet. Du hast gesagt, du hast fast 200 Faktoren systematisch eingeordnet. Gab es etwas, das dich selbst überrascht hat? Etwas, das du vorher nicht für so wirksam gehalten hättest? Oder umgekehrt, etwas, das du für sehr wirksam gehalten hast, das sich dann aber als kaum wirksam herausstellte?
Ja, das passiert ständig. Wenn ich etwas Unerwartetes finde, gehe ich dieser Spur nach. Und genauso, wenn ich etwas entdecke, das nicht plausibel scheint. Wir haben einmal eine Studie gemacht, unabhängig von Visible Learning. Wir befragten rund 600 bis 800 Erwachsene, wer war die beste Lehrkraft, die sie je hatten und warum. Und bei der Auswertung fanden wir 2 zentrale Faktoren. Erstens, diese Lehrkraft hat ihre Leidenschaft an dich übertragen. Und oder diese Lehrkraft hat etwas in dir gesehen, das du selbst nicht gesehen hast. Mit anderen Worten, Leidenschaft und Erwartungen. Genau daran erinnern wir uns bei unseren besten LehrerInnen. Ironischerweise sind das zugleich die Faktoren, die schwer messbar sind. Und gleichzeitig die leichtesten, weil man sie sehen und spüren kann. Ein Befund, der mich lange beschäftigte, Fachwissen der Lehrkräfte hat nur einen sehr geringen Effekt.
Interessant, okay.
Ja, das Gegenteil von dem, was viele denken. Es hat einen sehr geringen Effekt. Wir brauchten 15 Jahre Forschung, um das zu verstehen. Die Erklärung, es kommt darauf an, wie Fachwissen eingesetzt wird. Wenn man nur eine Seite mehr weiß als die SchülerInnen, spielt es keine Rolle. Wenn man jedoch Fehler zulässt und eine gute Balance aus Oberflächen- und Tiefenlernen schafft, dann wird Fachwissen extrem wichtig. Das hat mich viele Studien und auch viele Fehlschläge gekostet. Aber genau das macht es spannend. Ein anderes Beispiel. Vor 3 Jahren gab es noch keine Meta-Analysen zu KI. Heute gibt es 20. Und sie zeigen, KI kann den Lerneffekt verdoppeln. Alles entscheidend sind die Details. Wie setzen SchülerInnen KI ein? Wie bringen wir ihnen den Umgang bei? Ich fürchte, wir wiederholen die Fehler mit Social Media. Wir betrachten es als etwas Separates, anstatt unser Unterrichten wirklich zu verändern.
Du hast von der Ironie dieser beiden sehr wichtigen Faktoren gesprochen, Leidenschaft und Erwartung. Das liegt ja irgendwo zwischen Persönlichkeit und Kompetenz. Um SchülerInnen für etwas zu begeistern, muss man es selbst lieben. Ich muss Lesen lieben, um bei SchülerInnen die Lust auf Bücher zu wecken. Aber ironischerweise wird genau das im Auswahlprozess für Lehrkräfte nicht geprüft. Man kann LehrerIn werden, ohne diese beiden entscheidenden Kompetenzen zu haben. Sollte man das ganze System nicht so verändern, dass nur noch die leidenschaftlichen Menschen und solche, die sich wirklich für die Entwicklung der SchülerInnen interessieren, überhaupt Lehrkräfte werden können?
Ja, das wäre wünschenswert. Meine Frau hat in Australien einen Auswahlprozess für Lehramtsstudiengänge geleitet, eine Regierungsinitiative vor ein paar Jahren. Sie stellte fest, 10-15% der BewerberInnen gaben an, dass sie eigentlich gar nicht gerne mit SchülerInnen arbeiten. Und das, obwohl es ja in jedem Klassenzimmer schwierige Kinder gibt. Das ist einfach die Realität. Erstaunlich war auch, unter den BewerberInnen mit Promotion sagten 1/3, dass sie nicht mit Kindern arbeiten wollen. Das ergibt doch keinen Sinn. Das zeigt, Leidenschaft ist entscheidend. In der Ausbildung liegt der Fokus aber so stark auf den technischen Aspekten des Unterrichts. Natürlich gibt es diese, aber ich hoffe, dass Lehramtsstudierende nie vergessen, warum sie überhaupt LehrerInnen werden wollen, um einen Unterschied im Leben von Kindern zu machen. Darum geht es in meiner Arbeit, Einfluss auf Kinder zu haben. Nicht einfach nur den Lehrplan durchzubringen oder gute Testergebnisse zu erzielen, sondern wirklich einen Impact zu haben. Natürlich wird meine Arbeit auch kritisiert. Und zu Recht. Ich habe mich stark auf Leistung fokussiert. Aber Kinder gehen auch aus vielen anderen Gründen in die Schule. Sport, Freundschaften, persönliche Interessen, das ist genauso wichtig. Ein weiterer Punkt aus meiner aktuellen Forschung betrifft SchülerInnen mit Förderbedarf. Sie müssen vor allem lernen, Fähigkeiten zu transferieren. Das gilt aber eigentlich für alle SchülerInnen. Wir bringen ihnen Wissen bei, aber nicht, wie man es in andere Kontexte überträgt. Interessanterweise nutzen wir in der Sonderpädagogik Methoden, die für alle SchülerInnen hilfreich wären. Etwas hier lernen, um es dort anwenden zu können. Das begeistert mich sehr.
Du hast gerade von Kritik gesprochen. Deine Arbeit hatte weltweit riesigen Einfluss. Gab es Kritik, die dir besonders geholfen oder neue Perspektiven eröffnet hat?
Oh ja. Ich habe das Privileg, die besten KritikerInnen der Welt zu haben. Oft wird die Methodik kritisiert. Wie bei allen Methoden kann man Meta-Analysen gut oder schlecht durchführen. Ich selbst sehe die Daten als Ausgangspunkt für Handlungen, aber sie beantworten nicht automatisch das Warum. Wenn andere neue Interpretationen vorschlagen, höre ich zu. Viele davon habe ich übernommen, weil sie mein Denken erweitert haben. Ich wurde in einer Denkschule geprägt, in der man Theorien aufstellt, nur um sie dann zu widerlegen. Deshalb suche ich aktiv nach anderen Perspektiven. Manche Kritik an der Methodik ist berechtigt, manches eher kleinlich. Aber die spannendste Kritik ist immer die, die neue Deutungen eröffnet.
Das ist spannend. Ich erinnere mich noch an die ersten Diskussionen über deine Studie. Damals schien alles so willkürlich. Manche sagten, es kommt nur auf die Lehrkraft an, also kann ich einfach frontal unterrichten. Hattie sagt das. Andere sagten, Klassengröße ist egal. Hattie sagt das. Das waren aber Missverständnisse. Du sagst ja nicht, Frontalunterricht ist die Lösung, sondern Lehrkräfte sind Change Agents. Und bei der Klassengröße, der Effekt ist nur klein, wenn man den Unterricht nicht verändert. Kleinere Klassen allein machen keinen Unterschied. Man muss seinen Unterrichten auch anpassen. Mich würde interessieren, gibt es noch andere Mythen oder Missverständnisse, die dich besonders nerven? Kannst du ein Beispiel nennen?
Oh ja, aber da muss ich mich auch selbst kritisieren. Offenbar habe ich es nicht klar genug aufgeschrieben. Das größte Missverständnis ist tatsächlich die Klassengröße. Der Effekt ist klein, aber nicht, weil Klassengröße unwichtig ist, sondern weil Lehrkräfte ihre Methoden oft nicht ändern, wenn die Gruppe kleiner ist. Dann verpufft der Vorteil. Ein anderes Beispiel sind Hausaufgaben. In der Grundschule liegt der Effekt bei null. Manche schließen daraus, Hausaufgaben abschaffen. Ich sage, nein, wir müssen fragen, warum der Effekt so gering ist und Hausaufgaben verbessern. Ja, und hier habe ich selbst einen Fehler gemacht. In den ersten Jahren sagte ich, alles unter einer Effektstärke von 0,4 könnte man vergessen. Besser wäre gewesen zu sagen, alles unter 0,4 sollten wir genauer untersuchen, um es zu verbessern. Ein anderes Missverständnis, Lehrkräfte machen den Unterschied. Nein, es ist die Unterschiedlichkeit zwischen Lehrkräften, die zählt. Und ein weiterer Fehler von mir, ich habe anfangs eine Rangliste aller Faktoren veröffentlicht. Das hat Aufmerksamkeit gebracht, wurde aber massiv missbraucht. Seit 9 Jahren veröffentlichen wir keine Rangliste mehr.
Warum?
Na, weil Leute nur auf die Top-Faktoren geschaut haben. Das machen wir. Und alles unten haben sie gestrichen. Aber das war ja nie meine Botschaft. Es ging mir darum, was sind die gemeinsamen Elemente der wirksamen Faktoren? Zum Beispiel Erfolgskriterien. Sie stehen nicht in den Top 10, sind aber Grundlage für vieles, das dort steht. Dasselbe mit Feedback. Es liegt bei 0,6 bis 0,7, nicht ganz oben, aber extrem wirksam. Darum haben wir die Liste gestrichen. Es war die richtige Entscheidung, aber es macht meine Arbeit schwerer, weil manche gerne eine Checkliste hätten. Und dann noch das. Wenn neue Studien erscheinen, ändern sich Effektgrößen. Das ist Wissenschaft. Aber manche sagen dann, oh, es hat sich geändert. Was stimmt denn nun? Das gehört zum Fortschritt dazu. Meine Aufgabe ist es, das immer wieder zu erklären.
Ja, genau so ist es. Sisyphus ist ein glücklicher Mensch, sagt Camus. Er weiß, was er mit dem Stein und dem Berg zu tun hat. Du hast gesagt, manche hätten aus den Effektstärken einfach eine Checkliste gemacht, um sie sofort in die Praxis umzusetzen. Aber es gibt ja auch Lehrkräfte, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, wie man sich verbessern kann oder welche Methode welchen Effekt hat. Warum?
Ja, das hat viel mit dem Selbstkonzept von Lehrkräften zu tun. Manche sehen ihre Aufgabe so. Ich präsentiere den Lehrplan, sorge dafür, dass SchülerInnen Tests bestehen. Sie haben eine Push-Pull-Logik. Ich schiebe die SchülerInnen, ich ziehe sie. Andere hingegen sagen, meine Aufgabe ist es, SchülerInnen für das Lernen zu begeistern. Sie suchen nach Wegen, wie das gelingt. Manchmal über spannende, lebensnahe Beispiele. Mir geht es aber noch um was anderes. Ich will Lehrkräfte, die sagen, meine Aufgabe ist es, meinen Einfluss zu evaluieren. Ich will sehen, ob ich die SchülerInnen wirklich verbessern kann. Ich weiß, dass ich das kann, und das ist mein Auftrag. Diese Haltung macht den Unterschied. Es ist viel leichter zu sagen, ich habe es unterrichtet, aber die SchülerInnen haben es nicht gelernt. Wir wissen, Lehrkräfte reden im Unterricht rund 90% der Zeit. Für uns AkademikerInnen ist es sogar noch leichter, 100% zu reden. Aber das ist keine gute Lehre. Eines unserer letzten Bücher handelte vom Zuhören, eine der am meisten unterschätzten Kompetenzen im Lernprozess. Als Lehrkraft muss ich dir zuhören, Bob, um dich besser zu unterrichten. Und das ist auch eine Form des Respekts. Nicht nur zuhören, sondern zu zeigen, dass ich verstanden habe, was du sagst. Auch wenn ich nicht zustimme.
Ja, und dafür müssen SchülerInnen natürlich auch etwas sagen. Damit sie das tun, müssen sie sich sicher fühlen, Fragen stellen dürfen, ohne Angst bewertet zu werden. Ich habe meinen Unterricht stark verändert. Zum Beispiel gab es in der 10. Klasse keine Hausaufgaben mehr. Ich fand es unsinnig, dass SchülerInnen Aufgaben alleine machen, wenn die Experten, also ich in dem Fall, gar nicht dabei ist. In der Stunde konnten wir viel besser sehen, wie Lernen passiert. Aber dieser Umstieg war ehrlich gesagt nicht leicht. Meine Frage, welche ersten kleinen Schritte gibt es, um eine Lehrkraft zu werden, die Lernen, ich sag jetzt mal, über das Reden stellt?
Eine sehr wichtige Frage. Wir arbeiten viel mit Schulen genau daran. Der Startpunkt ist immer die Kultur und das Klima im Klassenzimmer. Wir filmen Lehrkräfte, beobachten sie und fragen dann die SchülerInnen, ist es in dieser Klasse sicher, Fehler zu machen? Interessiert sich die Lehrkraft dafür, wie du lernst? Und gib die Lehrkraft nicht auf, bis du es wirklich verstanden hast. Ein weiteres Kriterium ist, wie viel Redezeit haben Lehrkraft und SchülerInnen? Und wie viele Fragen stellen SchülerInnen? Im Schnitt stellen Lehrkräfte 150 bis 200 Fragen am Tag. Aber die meisten davon lassen sich mit 1 bis 3 Wörtern beantworten. Und wie viele Fragen stellt eine ganze Klasse zusammen, die wirklich etwas mit ihrem Lernen zu tun haben? Die Antwort ist 2. Nur 2 am Tag. Das ist der einfachste Indikator. Stellt die Klasse Fragen? Wenn ja, spürt man das sofort. Noch ein Instrument: Apps, mit denen SchülerInnen regelmäßig angeben, wie sie sich gerade fühlen. Das meistgenannte Gefühl im Unterricht ist Langeweile. Und Langeweile bedeutet zu wenig Herausforderungen. Also das Klima im Klassenzimmer, die Zahl und Qualität der Schülerfragen, die Balance aus Fakten und Neugier, das sind die Hebel. Lehrkräfte mit wenig Einfluss sind oft solche, die gern reden, gern Aktivitäten geben, aber den SchülerInnen keine Verantwortung für die Qualität ihrer Arbeit übertragen. Das ist kein gutes Unterrichten.
Mich interessiert tatsächlich gerade das Thema Langeweile. Ich habe ein Buch gelesen, The Disengaged Teen von Rebecca Winthorpe, und die teilt SchülerInnen in 4 Gruppen ein. Mitläufer, Leistungsorientierte, Widerständige und EntdeckerInnen. Ihre Studie mit 70.000 US-SchülerInnen zeigte, rund 50% sind Mitläufer. Die gehen in die Schule, aber ohne echtes Interesse. Motivation entsteht aber doch aus Autonomie, aus Wahlmöglichkeiten. Aber unser Schulsystem ist streng durchgetaktet. Fächer, Stundenpläne, Curricula. Kann man innerhalb dieses Systems trotzdem für Motivation sorgen oder muss man das ganze Schulsystem in Frage stellen?
Ich bin überzeugt, es geht im bestehenden System. Ich reise viel und sehe überall großartige Lehrkräfte. Auch in Deutschland. Letzte Woche habe ich beeindruckende Beispiele erlebt. Man spürt die Leidenschaft, die Neugier, das Lernen in der Luft. Natürlich ist es einfacher, nicht so zu arbeiten. Aber genau deshalb brauchen wir Schulleitungen, die Mut haben. Ich würde sogar sagen, das größte Problem in Schulen ist fehlender Mut. Es ist einfacher, Lehrkräfte machen zu lassen im Namen der Autonomie, aber eigentlich haben wir eine Verantwortung, Kinder für Lernen zu begeistern. Und ich glaube, rund 50% der deutschen Lehrkräfte schaffen das bereits. Unsere Aufgabe ist es, diesen Anteil zu erhöhen.
Ich stimme dir zu. Aber viele Lehrkräfte sagen mir, ich würde es anders machen, aber ich traue mich nicht. Eltern stellen Fragen, KollegInnen wollen nicht, dass ich es anders mache, Behörden mischen sich ein. Ich habe zum Beispiel KI in der Klassenarbeit integriert, sofort gab es Rückfragen. Ich denke mir, wir brauchen doch ein System, in dem man das Richtige tun kann, ohne mutig sein zu müssen.
Da stimme ich zu. Und genau hier wird die Schulleitung entscheiden. In manchen Schulen darf man mutig sein, in anderen wäre es fahrlässig, weil die Leitung das nicht unterstützt. Wir brauchen SchulleiterInnen, die Mut haben zu zeigen, unsere Schule ist ein sicherer Ort, um zu lernen, auch für Lehrkräfte. Die Presse und Politik in Deutschland und Australien mit ihrem Fokus auf Testergebnisse schaden uns. Die besten UnternehmerInnen Deutschlands kommen nicht unbedingt aus Highscore-Schulen. Viele dieser Schulen tragen wenig zur Entwicklung bei. Früher, vor 20 Jahren, war das Ziel von Schulen nicht nur Leistung, sondern auch Führung, Bürgersinn, Gemeinschaft. Dieser enge Fokus auf Tests hat vieles kaputt gemacht.
Im Grunde ist das doch Kapitalismus, oder? Schulen werden als Jobvorbereitung betrachtet.
Ja, aber Bob, ich bin gierig. Ich will alles.
Das will ich auch.
Ich will, dass SchülerInnen Jobs finden, aber auch neugierig, kritisch und sozial verantwortlich sind.
Aber ich möchte positiv enden. Du hast von Schulen gesprochen, in denen man die Leidenschaft und das Lernen förmlich spürt. Was machen diese Schulen konkret anders?
Das Entscheidende ist die Haltung im Kollegium. In solchen Schulen hört man im Lehrerzimmer, wie Lehrkräfte über ihren Einfluss sprechen. Nicht über ihre eigenen SchülerInnen, sondern über unsere. Es gibt keine Einzelkämpfer, sondern ein Wir-Gefühl. Jeder kann den Unterricht der anderen besuchen, nicht um zu kontrollieren, sondern um zu sehen, welchen Einfluss sie auf die SchülerInnen haben. Dieses kollektive Verantwortungsgefühl ist enorm kraftvoll. Es hängt stark von der Schulleitung ab, aber wenn es gelingt, strahlt es bis ins Klassenzimmer.
Am Ende bitte ich meine Gäste immer um eine Lese- oder Hörempfehlung. Ich würde zum Beispiel deine deutsche Ausgabe Hetty für gestresste Lehrer empfehlen. Kürzer und zugänglicher als das Original. Aber gibt es noch etwas, das du spannend findest?
Ja, gerade wurde auch das Illustrated Guide to Visible Learning ins Deutsche übersetzt. Und ein Klassiker, den ich liebe, Teaching as a Subversive Activity. Großartiger Titel und noch immer aktuell. Sehr empfehlen kann ich auch Dan Willingham, Why Students Don't Like School. Ein Standardwerk mit starken Antworten.
Thanks a lot. Vielen Dank. Heute habe ich mit John Hattie gesprochen, dem Bildungsforscher, der mit seiner Metastudie gezeigt hat, wie Lernen sichtbar gemacht werden kann. Danke, John.
Thanks for being here, John.
Danke, Bob. Und ich freue mich drauf, dich in ein paar Wochen in Deutschland zu sehen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.